merke schon, wir befinden uns aktuell in unruhigen Zeiten. Aber haben wir uns das nicht in den letzten 2 Jahren auch befunden? Gell, man hat jetzt gedacht und gehofft, heute ist, wie hieß es noch, Tag der Freiheit. Ja, war es nie. Heute ist der Geburtstag meines verstorbenen Vaters. Das war mir immer lieber, daran zu denken, wie einen Tag der Freiheit zu erhoffen. Aber ich sehe schon, etliche von euch sehe ich doch ohne Maske. Ist auch mal schön von meiner Perspektive aus. Wunderbar. Aber ich muss zurückkommen. Ich denke, wir befinden uns immer noch in unruhigen Zeiten. In Zeiten voller Sicherheiten, die zu Bruch gehen. Worauf wir vertraut haben, das löst sich zum Teil wieder in Luft auf. Pandemie scheint doch nicht vorbei zu sein. Die Zahlen sind horrend. Meine ganze Nachbarschaft befindet sich momentan in Quarantäne. Da kann ich mit niemand die unterhalten, weil die alle eigentlich zu Hause sein müssen. Arbeitskollegen sind zu Hause. Lieferzahlen können nicht eingehalten werden. Da hoppelt's, sagt der Schwab, an alle Ecken und Enden. Also da ist noch nicht Ruhe und Frieden eingekehrt. Dann haben wir leider, ich habe heute Morgen noch kurz einen Leitartikel einer großen deutschen Wochenzeitung gelesen und da haben sie dann über die ersten 100 Tage unserer neuen deutschen Bundesregierung schreiben wollen und dann haben sie festgestellt, also alles, was die sich vorgenommen haben, ist ihnen momentan auch alles über den Haufen geschmissen durch den Krieg, der ausgelöst wurde in der Ukraine. Damit hängt natürlich auch zusammen, dass große Flüchtlingsbewegungen wieder ausgelöst wurden. Eigentlich hat man gedacht, ja, seit 2015 haben wir das Thema hinter uns, aber jetzt haben wir es wieder ganz neu präsent auf dem Teller. Bei uns in der Gemeinde ist es so, erst diese Woche sind 24 Frauen und Kinder angekommen aus Mariupol in der Ukraine. Und ja, die berichten nichts Schönes. Und wenn ich in der Arbeit mich dann auch so unterhalte mit den Leuten, neulich hat mir diese Woche jemand gesagt, ach, die sind doch selber schuld, also die Ukrainer, dann habe ich ihn, da ist mir es wirklich schon mal, wie sagt man auf Schwäbisch, der Gaul durchgegangen, da habe ich dann zurückgefragt, soll man mal bitte schön erklären, was die Frauen und Kinder dafür können, die fliehen mussten aus ihrer Heimat, die ihre Männer zurücklassen mussten, in der bitteren Ahnung, dass vielleicht der eine oder andere getroffen wird und wie auch immer. Es ist noch nicht genug. Wir befinden uns auch in unruhigen Zeiten, was das Klimathema anbetrifft. Wir hören, dass in eigentlich kalten Gebieten der Erde 30 Grad plus gibt oder 30 Grad mehr Temperatur, wie man eigentlich erwartet hat. Das spielt natürlich auch alles eine Rolle. Ja, und jetzt könnt ihr euch alle jetzt mit runterziehen und jeder hätte nur noch den Kopf auf dem Tisch und würde sagen, alles eine große Not. Ja, aber die Sache einfach wegzureden hat auch keinen Zweck. Was mich gefreut hat, war, dass in den Hauskreisen das Thema auch diskutiert wird momentan. Ich finde es schön, aktuelle Zeitthemen mit hineinzunehmen, in die Hauskreise sich darüber zu unterhalten und einfach Gott zu befragen, was er dazu meint. Manchen von uns macht es alles Angst, was in den ersten 100 Tagen da passiert ist. Aber ich bin mir sicher, und darum geht's mir heute Morgen, wir können aus der Bibel von Menschen lernen, wie gingen sie mit ihrer Not um, wie gingen sie mit ihrer Angst um, wie haben sie sich vertrauensvoll an Gott gewandt. Das hat mich interessiert für heute Morgen, damit möchte ich mich auseinandersetzen. Mein Titel meiner Predigt lautet heute Morgen Catering Service Gottes. Oder wie Elia Gottes Herrschaft erlebte. Ich möchte also eine Figur aus der Bibel herausgreifen, Elia, und haben gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie hat der solche Zeiten durchlebt und erlebt, wie wir heute vielleicht erleben. Und irgendwie beginnt ja die Elia-Geschichte, kennen wir alle aus der Kinderstunde. Elia war ja der große Karmelkämpfer. Die Elia-Geschichte beginnt eigentlich sehr seltsam. Gott beruft einen Nobody aus Tischbe namens Elia. Elia, sein Name, bedeutet eigentlich, der Herr ist Jahwe oder der Herr ist Gott, könnte man auch übersetzen. Elia lebt in einer Zeitenwende, so Also ich denke, ich, so erleben wir es ja momentan auch, eine Zeitenwende. Die Menschen kehren sich reihenweise von ihrem Gott ab oder fahren glaubenstechnisch zweigleisig. Also ich denke mal, die Elia-Zeit, die ist schon ganz interessant für uns heute Morgen. Also der Ahab, der König Ahab, der zu Elias Zeit damals regierte, der herrschte von 871 bis 852 vor Christus. Er war König des Nordreichs Israel. Also das sind ja fast 3000 Jahre. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, 3000 Jahre vorbei und irgendwie leben wir immer noch in solche Situationen, dass die Menschen sich von Gott abkehren, dass die Menschen zweigleisig fahren, glaubenstechnisch und so weiter. Der König Ahab hat zu Elias Zeit damals den Natur- und Wettergott Baal, dem hat er einen Tempel bauen lassen. Das war einfach opportun, dem König Baal auch einen Tempel zu bauen. Die Menschen dachten damals, wenn man neben Jahwe auch Baal opfert, dann wird's was. Dann wird's was. Weil der Gott Baal, der war eigentlich dafür zuständig, es war ein Wettergott, und der war eigentlich dafür zuständig, dass die Ernte reich sind, dass wirklich viel geerntet werden konnten, dass der Magen der Menschen gefüllt werden konnte, dass Reichtum da war. Also, und das haben sie beobachtet. Ja, das funktioniert wohl beim Land X, beim Land Y und so weiter. Den müssen wir uns auch hertun, den bauen wir auch einen Tempel. Und dann ist das wirklich eine pragmatische Entscheidung, das so zu tun. So scheint mir das heute manchmal auch zu laufen. Elia jedoch, der beobachtet das Ganze, was da im Land abgeht unter der Herrschaft Ahabs. Und er steht auf und ruft zum Volk provozierend, dass die Israelis, die Nordisraelis, diese neu gewonnenen Sicherheiten, ihren neuen modernen Gott Baal, den können sie auf Müll werfen, der taugt überhaupt nichts, sagt er ihnen. Und da schwimmt er natürlich total gegen den Strom seiner Zeit. Er provoziert die Leute. Er provoziert sie. So viel bedeutet es nämlich, wenn er sagt, dass Baal, der ja eigentlich für die fruchtbaren Felder und Erfolge zuständig war, dass er nichts taugt, indem er sagt, es wird nicht mehr regnen. Regen braucht es auch in Nordisrael, um eine gute Ernte zu haben. Ist heute noch so. Und er behauptet letztendlich, der euer Wettergott, den ihr neu dazugeholt habt, der taugt überhaupt nichts. Elia ruft zu dem Volk, heißt es, diese Geschichte könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen, in 1. Könige Kapitel 17. Und er ruft zu dem Volk, ich schwöre euch bei dem Herrn, es wird in den nächsten Tagen weder Tau noch Regen geben, bis ich es sage. Das ist schon anmaßend. Was glaubt denn der eigentlich, wer er ist? Die Provokation Elias greift Überzeugungen und Glaubensfundamente der Menschen damals konkret an ihrer Basis an. Weil die haben nämlich gesagt, naja, man muss das Gute behalten, aber das Neue dazu holen, dann wird's was. Und das greift er an. Und er greift ihren neuen gewonnenen Glauben an. Und das kann man mal ganz schön heikel werden. Wir erinnern uns vielleicht, liegt Jahre zurück, da gab's ja diese sogenannte Karikaturenkrise, in der fundamentalistische Muslime dann völlig ausgerastet sind. Aufgebrachte Muslime haben sogar in Islamabad und, wisst ihr, Islamabad und Göppingen, das ist schon ein paar Kilometer auseinander. In Islamabad sind die Leute auf die Straße gegangen, haben demonstriert und haben unseren alten Vizekanzler Müntefering als Puppe aufgehängt und angezündet. Wer kennt noch Müntefering? Wahrscheinlich kein Mensch mehr. Da ist noch jemand. Alles klar, Sozialdemokrat aus dem Sauerland, genau. Und da habe ich mir gesagt, jetzt sind sie total durchgeknallt. Wer kennt Müntefering? In Islamabad scheint man ihn zu kennen. Und dann haben sie ihn auch gleich noch angezündet. Warum? Weil sich jemand erdreistet hat, etwas gegen den Glauben der damaligen Muslime zu sagen. Also da merkt man ein bisschen, wenn man uns dessen erinnert, dann merkt man mal, was da los war bei Ahab. Die sind ausgerastet, die Leute. Das müsst ihr euch mal vor Augen führen. Die sind ausgerastet, als der Elia auf die Straße ging und ihren neu gewonnenen Gott ja so dermaßen hier durch den Dreck gezogen hat. Da passierte noch mehr. Da wurden Sicherheiten der Menschen untergraben. Sie haben gesagt, ja, wenn wir den Baal an Bord haben, wenn wir ihm opfern, wenn wir ihn auch mit ins Portfolio unseres Glaubens dazu packen, dann sind wir sicher. Dann wird die Ernte gut werden, dann wird der Wohlstand erhalten werden. Und wehe, man greift die Sicherheiten der Menschen an, dann wird's heikel, sage ich euch. Auch Altkanzlerin Merkel ist in Dresden an den Galgen gehängt worden, symbolisch natürlich. Warum? Weil 2015/16 in dieser Phase unserer Bundesrepublik wurden auch Sicherheiten untergraben. Da haben die Leute wirklich Fracksausen bekommen. Und dann muss man natürlich dagegen angehen und dann muss man Merkel auch bildlich an den Galgen aufhängen. So war das damals gewesen. Und ähnlich übertragen war es auch hier bei Elia und Ahab. Also Elia schien nun verantwortlich zu sein für die Klimakatastrophe der damaligen Zeit, für die Not des Volkes. Denn er hat gesagt, es wird nicht mehr regnen, bis Gott es sagt. Doch Elia war ein sehr mutiger und selbstbewusster Mann, aber scheinbar war er noch nicht krisenfest genug. Er musste noch wachsen. Gott brauchte ihn, um die Geschichte Israels zu verändern, um ihnen sein Wort zu sagen, aber er musste noch wachsen, er musste noch in seinem eigenen Standing noch besser werden. Er brauchte noch Ausbildung. Elia muss für seinen Dienst und Leben noch erfahren, dass Gott auf dem Thron ist, auch wenn die Leute noch so rotieren, auch wenn der König ihm nach dem Leben trachtet. Um Elia zur Erkenntnis zu bringen, dass Gott regiert, muss Elia zunächst mal seine eigenen Grenzen kennenlernen. Und das ist eigentlich eine Herausforderung für uns alle, wenn wir unsere eigenen Grenzen kennenlernen müssen. Gott beauftragt Elia nun, an den Bach Krit zu gehen und sich dort zu verstecken. Der Bach Krit kennt heute kein Mensch mehr. Man weiß nicht mehr, wo er geografisch zu finden ist. So kleines Bächle war das. Gott beauftragt ihn nun, dahin zu gehen, nachdem er so frech vor den König gestanden ist und letztlich die Autorität Baals untergraben hat. Man stelle sich mal vor, du sagst zum Bundeskanzler, zum aktuellen, also das mit dem Handel durch Wandel, das Wandel durch Wandel und so weiter, das funktioniert alles nicht. Sicher, der Rubel muss rollen und was hat's gebracht? Überhaupt nichts. Putin macht, was er will, macht Kriege. Jetzt sagst du das dem Bundeskanzler, da wirst du wahrscheinlich auch ganz schön schäl angeschaut. So ging's Elia und nun musste er fliehen. So passiert's, denke ich mal, manche Journalisten heute auch noch. Nun hat er sich zurückgezogen an den Bach Krit. Und Bach Krit, das ist schon interessant, der war wirklich von der Außenwelt dadurch abgeschnitten. Krit, also Bach, der Bach Krit, bedeutet abgeschnitten, zurechtgestutzt. Dahin sollte er sich zurückziehen. Er sollte von der Bildfläche verschwinden. Zu seiner Ernährung beauftragt Gott Raben, die ihm Brot und Fleisch bringen sollen. Wisst ihr, das ist eigentlich ein Treppenwitz. Raben zu beauftragen, einen Mensch mit Brot und Fleisch zu versorgen. Denn ich beobachte Raben bei uns im Wieslauftal. Die sind schlau. Haben Sie mal beobachtet, die sind sehr schlau. Ein Rabe, der wird immer mal für sich selber sorgen und nicht für jemand anders. Nicht für seinen Mitrabe und gleich gar nicht für einen Menschen. Der guckt, dass er alles selber gewinnt. Der ist egozentrisch. Der wird nichts abgeben. Ein Rabe zu beauftragen, einen Mensch namens Elia zu versorgen, das wäre in etwa so, ihr würdet den Hund dazu, oder ihr würdet den Hund zum Hüter der Wursthege machen. Hätte er euch auch nicht trauen. Aber Gott hat sich getraut, den Raben zu beauftragen, Elia mit Brot und Fleisch zu versorgen. Raben waren Gottes Catering-Service für Elia gewesen. Durch Raben hat Gott Elia versorgt. Das ist verrückt, wenn man diese Geschichte mal durchdenkt. Aber Gott versorgt. Was unmöglich erscheint, Gott tut es. Nachdem der Bach in der Hitze dann mit der Zeit vertrocknet war, halfen die Umstände einem erneuten Aufbruch Elias nach. Elia litt ja wie das ganze Volk unter der Dürre, unter der Hitze, unter der Not. Er war nicht entnommen, er hat sich nur zurückziehen müssen, dass er von der Bildfläche weg war. Aber mitgehangen, mitgefangen, sagt man, für Elia hat es bedeutet, dass auch er Durst gelitten hat. Und Gott beauftragte ihn dann in der Durst, in der Klimakatastrophe, Elia, mach dich auf und geh nach Zarpat. Bei manchen Bibler von euch heißt es auch Sarepta. Ich weiß jetzt nicht, welche ihr vorhabt. Man macht da einen Unterschied. Die Bibelübersetzungen, die einen schreiben Sarepta, die anderen sagen Zarephat. Warum? Weil das eine griechisch ist und das andere hebräisch. Deswegen. Sarepta ist griechisch und Zarephat ist hebräisch. Es liegt geografisch im Südlibanon. Und nachdem der Bach Krit anscheinend rechts vom Jordan liegt, da liegt Zarephat also praktisch Richtung Meer in Richtung Libanon. Und wahrscheinlich war dort ein Schmelzofen, eine Schmelzerei. Oder es gibt noch die Alternative, sagen die Bibelchefs, dass es dort sehr heiß war. Es gibt da solche klimageografische Punkte, wo es sehr heiß ist. Dahin sollte er gehen. Zarephat liegt an der phönizischen Mittelmeerküste. Elia soll also nach Phönizien gehen, ins heidnische Ausland. Er soll seinen zurückgezogenen Raum der Sicherheit verlassen und soll ins Land des Feindes gehen. Ahab, der König, war ja mit der phönizischen Königstochter Isabel verheiratet. Das war strategisch sehr klug, weil die haben damals noch so Heiratsdiplomatien gefahren. Durch diese Heirat Ahabs mit der Isabel hat er die Möglichkeit gehabt, die Seehäfen am Mittelmeer zu erschließen. Das ist ja sehr wichtig. Elia sollte ins Land Isabels gehen, zu der Frau, die dieses ganze Baalszeugs, diese ganze Abgötterei ins Land geholt hat. Derethalber hat Ahab dann auch einen Tempel gebaut. Sie war eigentlich die Verantwortliche, dass Israel glaubenstechnisch hier so zwiegespalten wurde. Elia sollte nun durch das Land des Verfolgers König Ahabs ziehen, was lebensgefährlich war, denn er war ja auf der Verhandlungsliste des Königs gestanden. Elia musste 160 Kilometer Weg, so sagen es die Atlanten, 160 Kilometer Weg in Lebensgefahr zurücklegen. Wohlwissend, dass ein Kopfgeld auf ihn angesetzt war, tot oder lebendig. Doch dieser Ort wird entscheidend für Elias Entwicklung werden, in der er erfährt, dass Gott regiert. Er hat Gottes Auftrag ausgeführt. Er hat sich in Lebensgefahr begeben, aber er musste lernen, Gott ist auf dem Thron. Auch in Kriegssituationen, auch in Klimakatastrophen, Gott ist auf dem Thron. Und da haben wir den, versteht ihr, zur heutigen Situation auch. Es war beinahe so, als ob Gott sagen wollte, ich habe dich zuerst nach Krit gebracht, um dich aus dem hellen Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit herauszuführen, um dich in die Stille zu führen, um dich in die Einsamkeit zu führen, damit du zunächst einmal zur Ruhe kommst, Elia. Aber nun soll er aufbrechen, soll er rausgehen, soll nach Zarephat gehen. Jetzt ist die Zeit, das nächste Ausbildungsjahr quasi anzugehen. Aber Achtung, die Temperatur für Elia, die wird erhöht. Zarephat, Sarepta, heiß. Er wird dorthin gehen, er wird das Ziel erreichen und er wird sehr früh erfahren. Schmelzofen, Zarephat, das bedeutet für mich tatsächlich, es wird heiß in meinem Leben. Krisen werden kommen und die bewirken bis zum heutigen Tag. In Krisen lernen wir, Gott zu vertrauen. Eisen glühend machen bewirkt ja, wenn dort ein Schmelzofen war, gehen wir mal davon aus, Eisen glühend machen bewirkt ja, dass der Zunder, die Schlacke, nach oben kommt. Schmelzbad ist unten, der Zunder, Schleichter, schwimmt oben auf wie Milchsupp, sagt man ja auch. Also solche Orte bewirken, dass Reinigung passiert, dass Trennung passiert. Das Schlechte schwimmt oben auf, das Gute, die Schmelze bleibt rein. Und in einem Schmelzofen kann Eisen auch in Form gebracht werden. Wenn man als Schmied das Eisen ins Feuer stellt, dann wird es glühen, dann kann man es verformen nach alle Regeln des Künstlers. Und Gott kennt das Anforderungsprofil auch seines Propheten, seines Elia. Er muss in Form gebracht werden, er muss gereinigt werden, er muss wirklich vorangebracht werden. Das ist auch für uns, denke ich mal, Ziel, dass Gott uns durch Krisen führt, um uns geistlich wachsen zu lassen. Gott weiß, Herausforderungen formen Charakter. Nicht nur Elias, sondern auch unseren. Deswegen sagt er, da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Einer Witwe hat Gott den Auftrag gegeben. Entgegen seiner Erwartungen auf Lob von Gott, auf Adelung, Elia, hast du fein gemacht, passiert es, dass er ihn zu einer Witwe schickt. Das war die erste Prüfung auch seines Charakters. Der Test der ersten Eindrücke habe ich mal überschrieben. Der erste Eindruck war natürlich, Mensch, das ist ja demütigend. Ich soll zu einer Witwe gehen. Gibt es etwas Demütigenderes? Wisst ihr, damals gab es Gutsleute, die hatten noch Fleisch, die hatten noch Essen, die hatten noch Versorgung. Er soll zu einer Witwe gehen. Zum Glück leben wir heute in einer anderen Situation, aber damals hat es bedeutet, Witwe zu sein, dass man arm wurde wie eine Kirchenmaus. Er hätte argumentieren können, Elia, hey, ich bin vor dem König stand, da habe ihm gesagt, was du mir beauftragt hast, und nun schickst du mich zu einer Witwe, zum Erbsen im Flecken, das kann ja nicht sein. Aber es heißt weiter, am Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, bring mir auch noch ein Stück Brot mit. Hat selber Hunger gehabt. Elias Herz wurde nun auf eine Probe gestellt. Zunächst, Gott, ich habe gedacht, du adelst mich jetzt, weil ich dir gehorsam war. Nichts war es mit der Adelung. Er wurde zu einer Witwe geschickt, die selber nichts hatte. Würde er es zulassen, sich von einer armen Witwe versorgen zu lassen? Es blieb ihm gar nichts anderes übrig. Sein Stolz wurde vielleicht verletzt. Doch Elia fand niemand außer dieser Frau, die ihm weitergeholfen hat und die gerade ihr letztes Feuer machte, ihre Henkersmahlzeit kochte, denn es war ihr letztes Essen, das sie überhaupt noch hatte. Was für eine Enttäuschung für Elia. Nun folgte die zweite Prüfung für Elia, dort in Zarpat. Es war der Test der Unmöglichkeiten. Kennt ihr das? Ein Test der Unmöglichkeiten? Ich glaube, wer alt genug ist, hat ihn mindestens einmal erlebt. Elia war in eine Situation geschlittert. Zunächst war es die Situation des Hungers. Er hatte ja nichts und somit musste er sich von der Witwe versorgen lassen. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich habe keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Da schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungern oder sterben. Das war ihre Perspektive. Das war die Realität, in die Elia hineingetreten ist. Die zweite Unmöglichkeit, die er erlebt hat, lautet, eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm zusehends schlechter. Schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? In Anführungszeichen. Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Das war die Denke der Menschen damals und oft noch heute. Es ist mir ein Unglück passiert. Was habe ich verbrochen, dass mir sowas passiert? Das ist eine normale Reaktion der Mutter auch, Elia anzuklagen, ihn verantwortlich zu machen für ihre Situation. Nun steht Elia da. Zuerst kommt dann die Situation des Hungers und nun stirbt der Bub weg. Ja, was kann ich denn machen? Nichts kann ich machen, wenn jemand stirbt. So dachte er vielleicht. Wie fühlt er sich? Wie geht er mit der Anklage der Frau um, der Witwe um? Eines war sicher, er weiß, Gott steht hinter ihm. Gott steht bei ihm, Gott verlässt ihn nicht. Ich bin auf seinen Auftrag hin losgezogen. Gott wird mich auch hier schützen. Er wird mich durch diese Erfahrung stärken und verändern. Das ist eine wichtige Erkenntnis im Leben Elias. Und ich denke auch für uns. Aber sind wir ehrlich, einfach war seine Situation und seine Herausforderung nicht. Und deshalb lernt Elia etwas sehr Wichtiges. Du sollst wissen, in all den Krisen darfst du Gott vertrauen, denn er versorgt mich. Am Bach Krit durch die Raben, total blem blem, und in Zarpat durch eine Witwe. Er wird es tun. Gott fordert Elia auf, geh, den Schutz des Bach Krit zu verlassen, der Einsamkeit, durch bewohnte Gegenden zu laufen, zu wandern, um dieses Wagnis einzugehen, sich von einer Witwe versorgen zu lassen. Es heißt, sogleich macht er sich auf den Weg. Er war gehorsam. Gehorsam, er war bereit zu vertrauen Und das war eine wertvolle Disziplin, die Elia gelernt hat für seine folgenden Aufträge, die er von Gott bekam. Obwohl dies alles demütigende Erfahrungen sind, formten sie doch den Charakter Elias. Wozu geschieht das alles? Du kannst niemals effektiv für Gott arbeiten, wenn du den Weg Elias nicht gehst. Dich formen zu lassen, auch von den Krisen, auch von den Unwägbarkeiten, auch von den Unsicherheiten. Du kannst niemand ermuntern, das Unwahrscheinliche zu glauben, wenn du selber nicht authentisch bist und manchmal Unmögliches glaubst. Du kannst nie die Kerze der Hoffnung für jemand anderes anzünden, wenn deine eigene Fackel nicht brennt. Das ist eine Herausforderung an uns Christen in dieser Zeit, heute in Göppingen. Wir müssen brennen. Wir müssen Hoffnung haben, damit wir andere Menschen helfen können, sie unterstützen können, sie ermutigen können. Elia erlebt nun unglaubliche Erfahrungen mit Gott. Als Elia vor dem leeren Krug stand, sagte er, der ist leer, das ist eine Katastrophe, aber es ist kein Problem für Gott. Elia tröstete sie, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und tu, was du dir vorgenommen hast, aber back zuerst einen kleinen Brotfladen für mich und bring ihn mir heraus. Ist eigentlich unverschämt, oder? Es ist fast nichts mehr da und das, was da ist, soll er bekommen. Und sie und ihr Sohn? Ich dachte, als ich das gelesen habe, ist unverschämt. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Da war diese Hoffnung wieder, die er verkündet hat. Bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Und als ob es noch nicht genug gewesen wäre, erlebt Elia die zweite Herausforderung, ja den Tod des Sohnes der Witwe. Das heißt, da eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank, ich wiederhole es, es ging ihm zusehends schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter Elia an, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist hierher gekommen, um Gott an all das Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot. Worauf Elia zu ihr gesagt hat, gib mir deinen Sohn. Und Elia nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte. Er legte den Jungen auf sein Bett. Wie reagiert Elia auf diese Schockerfahrung? Zunächst einmal schweigt er, gib mir deinen Jungen. Und dann nahm er ihn und hat nicht weiter geredet, hat sie nicht weiter zugetextet, würde man heute sagen. Er hat aktiv zugehört. Es freut mich. Denn es hilft auch uns. Auch wir können daraus lernen. Wenn jemand einen Todesfall hatte oder eine schlimme Erfahrung gemacht hatte, dann braucht es zunächst einmal nicht unser Reden, unser Zutexten, unsere Interpretation, sondern es braucht einmal ein Mitschweigen mit der Not dessen, der hier diese Not erlebt hat. Und er zeigt Empathie, gib mir den Jungen, ich werde ihn meinem Gott bringen. Er tritt vor Gott und betet, ach Herr, mein Gott, warum tust du das der Witwe, bei der ich zu Gast bin? Warum lässt du ihren Sohn sterben? Und dann legt er sich dreimal auf das tote Kind und fleht dabei zum Herrn. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Das war sein aktives Tun. Gebet ist die Hoffnung, die alle Möglichkeiten übersteigt. Auch für uns heute. Gebet ist die Hoffnung, die alle Möglichkeiten übersteigt. Die Möglichkeiten übersteigt, ob das Klimakatastrophe ist. Die Möglichkeiten übersteigt, ob es der Krieg in der Ukraine ist. Unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Schaut mal her. Seht ihr die Farben, meine Socken? Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und beten. Und beten. Versteht ihr? Mitfühlen, Solidarität zeigen ist das eine, aber bin nicht überzeugt, ob Putin meine Socken sieht. Versteht ihr? Aber was ich tun kann, ist beten. Gott bitten, Gott greif ein in diese Not, in diese Situation. Und das ist genau das, was hier Elia getan hat. Hat Gott angefleht, hier etwas zu tun. Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Wir sind ja 3000 Jahre später. Wir wissen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dem Tod die Macht genommen hat. Aber Elia Es gab in der ganzen Bibel zuvor noch nie einen Fall, wo ein Toter wieder lebendig wurde. Für ihn war das Neuland, das hat es noch nie gegeben. Elia hat gegenüber der Frau geschwiegen, nimmt aber die Warum-Fragen der Frau auf. Das fand ich auch klasse. Warum tust du dies der Frau an, die für mich sorgt? Wird gefragt, warum lässt du das Kind sterben? Warum soll diese Frau auch noch ihr Letztes verlieren? Warum-Fragen kommen immer auf den Tisch, wenn irgendwo ein Unglück passiert. Als in Minden vor Jahren, da die viele Kinder erschossen wurden, da war dann auf der Straße, in der Nähe der Schule dort, war dann große transparente Warum, großes Fragezeichen. Elia nimmt die Warum-Fragen auf und bringt sie, trägt sie zu Gott, denn bei ihm können sie beantwortet werden. Elia, heißt es dann, legte sich dreimal auf das Kind und betet. Elia überschreitet somit seine Grenzen. Er legt sich auf ein totes Kind und bis damals war, das ist eigentlich später auch noch so gewesen, man kann sich nicht auf den Toten legen in der Religion. Im Glaube Israels, denn das macht kultisch unrein, mit einem Toten Kontakt zu haben. Elia wagt es, um Gott etwas zu bitten, das noch nie da war. Es zeigt sein Vertrauen und er ist auch bereit, seine eigenen Grenzen zu überschreiten, sich auf den Jungen zu legen, was normalerweise unrein macht. Aber diese Situation, die schrie danach, eine Ausnahme zu machen, schrie danach, auch kultische Grenzen zu überschreiten. Weil die Not dieser Witwe zum Himmel schrie, war bereit, sich auf den toten Jungen zu legen und Gott anzuflehen. Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben. Erhört Gott Gebet? Amen. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Da antwortete die Frau, jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn sagst, ist wahr. Letztendlich bestätigt die Witwe, die Unbedeutende, die keine Stimme im Landtag hatte, wird man heute sagen, die hat bestätigt, dass Elias Name wahr ist. Der Herr ist Gott. Der König hätte das tun sollen. Sein Job wäre es gewesen, zu sagen, dass Gott der wahre Gott ist, dass Jahwe der wahre Gott ist. Aber er hat es nicht getan. Eine Witwe, die unbedeutendsten im ganzen Nordreich Israels, sie hat den Mund aufgetan. Er hat es gesagt, du sagst die Wahrheit, durch dich kommt das Leben, nicht durch Baal. Und das sagt sie im Land Phönizien, in Sarpat. Eine Witwe, nicht der König, bestätigt, Gott ist auf dem Thron und regiert. Das ist grandios. Ich komme zum Schluss. Manche von uns heute, die sind vielleicht auch an dem Punkt in ihrem Leben angekommen, wo sie herausgefordert sind durch das Zeitgeschehen, aber auch vielleicht durch deine private Situation und Not, dass du Gott vertrauen musst, dass du Grenzen überschreiten musst. Das sind unangenehme Erfahrungen. Nicht einfache Umstände. Aber sie sind herausgefordert. Ich bin jetzt an einem Punkt, ich muss mich entscheiden, vertraue ich Gott oder vertraue ich Gott nicht. Die Umstände sind kritisch, vieles ist außer Kontrolle, es braucht eigentlich ein Wunder. Aber die Frage ist, vertrauen wir auf Gott oder nicht? Gottes Catering Service und Hilfe ist manchmal auf den ersten Blick irritierend. Gottes Möglichkeiten, naja, wollen wir mal sehen. Aber Gott möchte, dass du in den Umständen, in den Unwägbarkeiten, in den Unsicherheiten, in den ersten 100 Tagen der Regierung in Deutschland, dass du ihm vertraust. Durst, Hunger und wirtschaftliche Not, Krankheit und der Tod, die zeigen oft unsere Grenzen auf. Zeigen uns ja über den Tod, die können die Wissenschaft, die medizinische Wissenschaft noch so weiterentwickeln. Sterben müssen wir alle. Und das wissen wir. Das merken wir, wenn wir Menschen begegnen, die alt sind. Merken wir, wenn wir ins Krankenhaus gehen und Menschen besuchen, die in Krebs erkrankt sind und so weiter. Dann werden wir vor unsere Herausforderungen gestellt. Wen vertraue ich? Menschen in der Krise gilt, Vertraue auf die Kraft Gottes, der Wunder tun kann, der eingreifen kann, der über den Tod hinaus Perspektive hat für unser Leben. Der Tod hatte bei Elia nicht das letzte Wort. Der Junge lebte. Der Hunger hat bei Elia nicht das letzte Wort gehabt. Es heißt, sie aßen Tag um Tag. Der Krug wurde nicht leer. Das ist ein Wunder. Gott kann auch ein Wunder tun, was unsere Klimakatastrophe anbetrifft und uns irritiert. Wir dürfen wissen, dass wir Gott vertrauen dürfen, dass seine Liebe groß ist, so groß ist, um uns zu versorgen, manchmal durch Raben, durch unmögliche Tiere, durch unmögliche Umstände. Gott kann uns versorgen. Wir dürfen wissen, dass er uns begleitet, durchführt durch Prüfungen, durch Krisen. Und er kann diese Krisen in Segen für unser Leben verwandeln. Gott hält die Welt in seiner Hand und hält dein Leben in seiner Hand, auch in der größten Krise unserer Zeit momentan. Wir möchten beten. Vater im Himmel, herzlichen Dank für diese Geschichte. Geschichten 3000 Jahre alt, und motivieren uns doch heute erneut, auf dich zu hoffen, dir zu vertrauen und an dich zu glauben. So eine alte Geschichte wird uns auch immer oder führt uns wieder vor Augen. Die Menschen damals, die sind auch schon zweigleisig gefahren. Die waren auch herausgefordert, das Pferd richtig auszusuchen, auf das sie vertraut haben. Hilf uns in Göppingen, hilf uns in Deutschland, unseren Glaube auf dich zu setzen. Nicht auf Baals, nicht auf andere Götter, auf andere Möglichkeiten, die wir meinen, die uns tragen, sondern dass wir auf dich vertrauen. Du bringst uns durch die schlimmsten Situationen, und hilf uns auch, mit anzupacken, uns mit zu engagieren, wenn Menschen kommen, Geflüchtete kommen hier nach Göppingen oder wo auch immer, dass wir ihnen versuchen zu helfen, sie zu unterstützen in ihrer Not- und Krisenzeit. Wir dürfen solche Witwen sein, solche Raben sein, die helfen in der Not. Stärke uns dazu, forme unseren Charakter. Ich danke dir. Amen.